Hallo alle zusammen, einmal mehr bei Basic, dem ultimativen Podcast für das spannendste Leben der Welt, nämlich dem Leben mit Jesus. Und ich sage euch, Freunde, es ist schon wieder echt alles zu spät. Gott war schon wieder so gut die letzten Tage, ich habe schon wieder echt so geniale Sachen erlebt. Ich will euch nur zwei Geschichten erzählen. Und zwar, vor ein paar Wochen, ist schon mehr als ein paar Wochen her, aber ist egal. Im Mai war das mittendrin in Fulda, das war so ein großes Treffen von der charismatischen Erneuerung und ich durfte da einen Abend so auf der Bühne moderieren, ja, Freitagabend, und ich habe da so gepredigt über Jesus und ich habe erzählt, ja, was halt Jesus alles gemacht hat, und ich habe auch so gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus heute Abend die Verkündigung von seinem Wort durch Zeichen und Wunder bekräftigen will. Weil weißt du, in der Bibel, da war das immer so, Jesus hat was erzählt, Jesus hat gepredigt. Und praktisch als Beweis dafür, dass das stimmt, hat er locker mal die ganzen Kranken geheilt. Und ich habe das in meiner Lehre auch so gesagt. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe so im Hinterkopf mir gedacht, Jesus, hoffentlich machst du es jetzt auch. Ja? Also sonst bin ich hier blamiert. Das wäre nicht das erste Mal. Jeder blamiert sich auf seine Weise. Aber ich hätte schon echt Interesse gehabt, dass er dann wirklich auch was macht. Und ich glaube, im Publikum waren echt viele Leute, haben sich gedacht, das ist doch wieder nur so ein Spruch, jetzt werden gleich die Kranken geheilt und so. Das stimmt doch überhaupt nicht. Aber sieh mal her, gestern habe ich einen getroffen und der hat Folgendes erzählt. An diesem Freitag hat eine Frau aus der Nähe von Fulda ihre Nachbarin mitgeschleppt in das Treffen. Ja, und diese Nachbarin, die hatte ein krankes Mädchen. Das Mädchen hatte sowas wie Epilepsie. Entweder sowas ähnliches wie, ich glaube, es war sowas ähnliches wie Epilepsie. Und zwar dieses kleine Mädchen, das hat immer so Anfälle bekommen. Das ist umgefallen und ja, wie so epileptische Anfälle. Und zwar total oft hat es das. Und die Ärzte haben das Kind schon durchgecheckt, haben gesagt, sie können da nichts machen, es ist unheilbar. Und dann hat die Frau zu ihrer Nachbarin eben gesagt, hey, deinem Kind geht's doch so schlecht. Geh doch mal mit auf dieses Mittendrin, da wird auch immer für Kranke gebetet. Und an diesem Abend, wo ich das gesagt habe in der Lehre, wurde tatsächlich nachher für dieses Mädchen gebetet. Also die Frau, weißt du, die hat mit dem Glauben eigentlich gar nichts zu tun. Die ist nicht irgendwie so Kirchgängerin oder so, aber die ist da trotzdem hingegangen. Weil hey, wenn die Ärzte schon nicht mehr weiter wissen, dann geht man vielleicht doch am besten zu Gott. Und hat für das Mädchen beten lassen. Und jetzt, vorgestern, haben wir die Nachricht bekommen, dass dieses Mädchen seither, die ganze Zeit, die seither vergangen ist, keinen einzigen Anfall mehr hatte. Und dass die Ärzte nichts mehr an ihm finden. Dass die Ärzte sagen, dass das Mädchen gesund ist. Hey, ist es nicht gigantisch? Weißt du, du bringst da so ein kleines 10-jähriges Mädchen, oder ich weiß nicht, wie alt das ist, 5-jährig, bringst du mit in so eine Veranstaltung und Gott heilt es einfach. Einfach weg vom Tisch, ne? Ohne irgendwie Riesenprobleme und Umstände, ohne irgendeine Operation oder sonst was, ohne dass man Geld zahlen müsste. Gott heilt einfach. Ich finde das so gigantisch. Und ich durfte gestern Abend auch schon wieder was Ähnliches erleben. Da war ich hier in der Gegend und hab eine Lehre gehalten in so einem Lobpreisgottesdienst, und meine Zeit, es war so cool, ja. Ich habe so erzählt über die Liebe des Vaters, dass Gott einfach so gigantisch ist und dass er so herrlich ist und dass es einfach total gut ist mit Gott und so. Und ich habe nachher gefragt, ob es Leute gibt, die noch nie persönlich so eine Entscheidung für ihn getroffen haben. Und dann ist so ein Mann vorgekommen und hat sein Leben Jesus übergeben. Und ich habe nachher mit jemand anderem gesprochen, der kannte den und hat gesagt, ja, bei dem, das war immer so, er hat irgendwie mit Christentum schon so ein bisschen geglaubt, aber so der letzte Kick hat immer noch gefehlt, und gestern Abend hat er sein Leben Jesus übergeben. Oh, ist gigantisch, oder? Ich habe nachher noch für eine Reihe von Leuten gebetet und Gott hat sie berührt und zum Weinen angefangen und Gott hat ihnen einfach neue Kraft gegeben und sie erfrischt. Ich sag's dir, ach, mit Gott ist super, mit Gott Zeit zu verbringen, es ist so genial. Und deswegen macht es mir auch voll Spaß, heute über das zweite, also so die zweite Grundsäule von einem Leben als Jünger Jesu euch zu erzählen. Weißt du ja, das letzte Mal habe ich euch gesagt, dass das so aus der Untergrundkirche kommt, dass das Nachfolge Jesu so aus 5 Grundsäulen besteht. Das erste war, jeden Tag Hunger nach Gottes Wort zu haben. Ja, das wird symbolisiert so durch diese Hände, die wie so eine Schale machen. Da habe ich das letzte Mal drüber erzählt. Und das zweite ist, jeden Tag Dank und Lobpreis bringen. Und es wird signalisiert so durch 2 erhobene Hände. Und dann gibt es noch 3 andere Dinge, nämlich Gemeinschaft mit anderen Christen, das Wort Gottes mutig weitersagen und Jesus als mein Beispiel im Leiden. Das sind 5 Bereiche, nicht die einzigen, aber ziemlich wichtige, die es ausmachten, Jünger von Jesus zu sein. Und ich will heute über das Gebet sprechen. Weil weißt du, so nach jüdischem Verständnis, wo das damals mit Jesus war, da hat sich ein Jünger dadurch gekennzeichnet, naja, ein Jünger war derjenige, der mit seinem Meister viel Zeit verbracht hat. Ja, also ein Jünger, der hat sich an seinen Meister rangehängt und hat dem alles nachgemacht. Wie betet der Meister? Wie liest der Meister? Wie geht er mit anderen Menschen um? Wie geht er mit seinem Geld um? Und der Jünger hat alles nachgemacht. Das heißt es im jüdischen Verständnis, ein Jünger zu sein. Ja? Jetzt, wenn du heute Jünger Jesus sein willst, heißt es genau das Gleiche. Jünger Jesus zu sein heißt, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und wie machst du das? Das machst du dadurch, dass du Jesus in der Bibel begegnest. Weißt du, Jesus ist eine historische Person. Über die gibt es Geschichten. Die kannst du lesen. Genauso wie wenn du über eine andere historische Person was wissen willst, kannst du nachlesen über die, dann lernst du die besser kennen. Aber bei Jesus ist noch mehr der Fall. Jesus ist nicht nur eine historische Person, sondern er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und als wahrer Gott übersteigt er auch Raum und Zeit. Weißt du, ich kann ja sagen, wenn ich mal tot bin, du kannst nicht einfach, du kannst jetzt mit mir reden, ja, und du kannst jetzt, wenn du mich in Augsburg besuchst, kannst du in meiner Gegenwart sein. Aber wenn ich mal tot bin, dann kannst du das nicht. Kannst du nicht sagen, Johannes, jetzt, ich versetze mich in deine Gegenwart. Das ist dann höchstens ein Tagtraum. Bei Jesus ist es anders. Jesus hat gesagt, dass er gegenwärtig sein wird durch seinen Heiligen Geist, auch nachdem er tot ist. Nachdem er gestorben ist. Weil Jesus ist wieder auferstanden und hat gesagt, hey, ich bin auch weiter bei euch. Ihr könnt weiter mit mir Kontakt haben, genauso wie jetzt. Genauso wie jetzt. Nur, dass ihr mich nicht sehen und anfassen könnt. Aber du kannst im Gebet Jesus begegnen. Das ist nicht so einfach am Anfang, weil, ey, du siehst ihn nicht und du hörst ihn nicht. Aber je mehr du dich drauf einlässt, je mehr du einfach mal glaubst, dass die Worte von Jesus, die in diesem dicken alten Buch drinstehen, stimmen, desto mehr wächst deine Fähigkeit, Jesus auch wirklich zu spüren, Jesus auch wirklich zu begegnen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich kann dir auch nicht beweisen, dass du Jesus begegnen kannst. Das, weißt schon, wenn ich in meinem Stuhl sitze und zu Jesus bete, dann sieht es für dich vielleicht genauso aus, als würde ich die Augen schließen und meditieren. Aber ich sag dir, ich meditiere überhaupt nicht, sondern ich begegne einer realen Person. Nur das kann ich dir nicht beweisen. Ich kann dir nur sagen, du kannst dieser realen Person auch begegnen. Im Gebet. Und was ich jetzt machen möchte ist, ich will euch erst einen coolen Satz sagen. Ja, erst einen coolen Satz. Und dann 10 ganz kleine Punkte über Gebet im Alltag. Diese 10 Punkte, die sind nicht irgendwie wahnsinnig neu. Vielleicht hast du das alles schon mal gehört. Das ist völlig wurscht. Ich bringe dir 10 kleine Punkte über Gebet im Alltag. So. Also, erst noch einen coolen Spruch, habe ich gesagt. Der coole Spruch ist von E.M. Bounce. Toller Name, oder? Was haben die Eltern sich gedacht? E.M. Bounce. Ja, der sagt: Wer sündigt, hört auf zu beten. Und wer betet, hört auf zu sündigen. Nochmal. Wer sündigt, hört auf zu beten. Wer beten, hört auf zu sündigen. Wer betet, hört auf zu sündigen. Das finde ich total cool. Weißt du, warum ist es total cool, wenn du nicht mehr sündigen willst? Was sündigen, das ist nicht nur, wenn du mal irgendwie ein Kaugummi aus dem Supermarkt klaust. Okay, macht ihr eh nicht. Aber sündigen, das ist eigentlich alles, was an deinem Charakter echt kacke ist. Alles, was an deinem Verhalten echt schlecht ist. Das ist sündigen, okay? Und das Coole ist, was in diesem Zitat drinsteckt, wenn du betest, dann werden die ganzen Probleme von deinem Charakter schon mal ziemlich automatisch weniger. Noch das Gleiche, was die heilige Teresa von Avila sagt. Die sagt, ganz egal, was du sonst noch alles für Schrott in deinem Leben machst. Also ist jetzt nicht so gesagt, sie hat es auf Spanisch gesagt. Also den ganzen Schrott, was du in deinem Leben machst, ganz egal, wenn du nur nicht aufhörst zu beten, Ja, wenn du mit Jesus eine persönliche Freundschaftsbeziehung pflegst, jeden Tag, dann kann schon nichts mehr schief gehen. Also wenn du dann nicht echt absichtlich Müll bauen willst, dann wirst du ganz sicher ans Ziel kommen. Und ans Ziel kommen heißt, du wirst heilig werden. Also, wer sündigt, hört auf zu beten, wer betet, hört auf zu sündigen. So, 10 Punkte. Erster Punkt, länger ist besser. Man hört es manchmal so, dass Leute, ja, manche Leute, die beten halt, bevor sie ins Bett gehen oder vor Mittagessen, kommen ja Jesus an, so ganz Segen, dass du uns beschert hast, Amen. Oder manche Leute sagen, hey, ich bete lieber nur eine Minute oder nur zwischendrin, wenn ich mal spazieren gehe, denke ich an Gott, das ist für mich auch Gebet. Was kann man dazu sagen? Man kann dazu sagen, das stimmt. Es stimmt, du kannst einfach nur, wenn du am Schulweg bist, an Gott denken. Oder manche Leute sagen, ich mache so ein Stoßgebet ab und an. Ja? Oder vorm Einschlafen, da bete ich ein bisschen, aber ich bete jetzt nicht so ganz lang jeden Tag. Dazu möchte ich sagen, das stimmt, Gott liebt diese Gebete. Gott findet es super, wenn du richtig kurz betest. Gott hat überhaupt kein Problem damit, wenn du nicht lang betest. Das ist für Gott echt easy. Gott ist dir auch nicht beleidigt, wenn du nicht lang betest. Der einzige Grund, warum länger besser ist, ist, dass länger beten mehr Spaß macht. Also nicht der einzige Grund, vielleicht kannst du das auch theologisch noch irgendwie beweisen, dass länger beten ganz gut ist. Also, aber der Grund, warum ich echt Fan von langem Beten bin, ist einfach, dass es besser ist. Es macht viel mehr Spaß, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche echt einige Zeit, bis ich überhaupt im Gebet so drin bin. Weißt, du bist vielleicht ein ganz gesammelter und konzentrierter Mensch, aber bei mir ist so, wenn ich jetzt anfange zu beten, da passiert erstmal vielleicht noch gar nicht so viel, okay? Sondern mir kommen alle möglichen Gedanken, was muss ich jetzt noch machen und Rücken tut mir weh und außerdem habe ich Hunger oder irgendwie so Schrott und ich brauche echt eine ganze Zeit, oft 10 Minuten, um überhaupt meinen Kopf einigermaßen frei zu kriegen und oft schaffe ich es nicht mal in 10 Minuten. Also oft sieht meine Gebetszeit echt so aus, dass ich halt die ersten 10 Minuten versuche ruhig zu werden oder ich warte auf die Wirkung vom Kaffee. Ich trinke mal Kaffee, bevor ich bete, da habe ich gute Erfahrungen damit. Genau, und dann kram ich manchmal Bibel raus und lese einen Psalm und wenn es auch nichts hilft, ist schon eine Viertelstunde vorbei. Mit dem Psalm, das hat auch nichts geholfen. Dann bete ich ein bisschen in Sprachen und manchmal so nach 20 Minuten oder 25 Minuten, dann merke ich, okay, jetzt langsam bin ich echt zur Ruhe gekommen. Jetzt langsam spüre ich echt, dass Gott da ist. Und dann fange ich an, mit Gott zu reden wie mit einem guten Freund. Ich sage ihm, hey, Jesus, so, ja, ich danke ihm für das, was war. Und dann macht es auch oft richtig Spaß. Ja? Jetzt sind wir so bei der 35-Minuten-Marke und ich danke Gott einfach, Jesus, dass er so gut ist und ich erzähle ihm was. Und dann fallen mir irgendwelche Sorgen ein, dann erzähle ich ihm die Sorgen. Hey, Jesus, bitte mach das und das, weil es läuft gerade ganz schlecht und so. Und dann genieße ich es einfach, in seiner Gegenwart zu sein. Weißt du, das ist wie wenn du auf so einen Sonnenuntergang rausschaust und der ist total romantisch. Da musst du dir nicht überlegen, was mache ich jetzt da 10 Minuten lang, sondern du kannst 10 Minuten lang einfach diesen Sonnenuntergang anschauen. Und so ähnlich geht es mir mit Jesus auch manchmal, sogar oft, aber nicht immer. Nicht immer. Es gibt Gebetszeiten, die sind, also heute Vormittag, meine Güte, das war echt müde. Das war müde. Es war nicht so prickelnd, aber manchmal ist es prickelnd und dann genieße ich einfach so da zu sitzen und mit meinen inneren Augen mir vorzustellen, hey, dass Gott jetzt da ist, dass er mich hört, dass er alles erschaffen hat, aber dass ich ihm trotzdem total wertvoll bin und dass, ja, dass Jesus mir jetzt zuhört und ich genieße es einfach da zu sein. Hey, und ehe ich mich versehe, ist einfach schon mal, sind dann schon 50 Minuten rum. Ja, oder eine Stunde. Manchmal, habe ich schon gesagt, es ist trockener, aber oft ist es so. Jetzt, wenn ich nur 5 Minuten beten würde, oder 10 Minuten, da wäre Gott auch nicht beleidigt. Dann würde Gott sich auch voll freuen. Der fände es gigantisch, dass ich überhaupt bete. Der wird voll vor Freude ausflippen auf seinem Thron. Aber ich hätte nicht den gleichen Genussfaktor. Weißt du, ich wäre Gott einfach nicht genauso gut begegnet. Und ich habe auch was gelernt, mit diesem länger ist besser, oft ist nicht am ersten Tag besser, sondern der erste Tag, wenn ich echt eine halbe Stunde oder Stunde oder sowas bete, da ist es noch ziemlich müde. Aber oft am zweiten Tag, so am Dienstag, wenn ich das durchziehe, boah, das ist total cool, da kommt richtig was rüber. Und ich sag dir, das macht süchtig. Wenn du einmal Gott gespürt hast, das macht total süchtig. Ich habe keinen Nerv dafür, nur so kurz zu beten und Gott nicht richtig zu spüren. Weißt du, Wenn jemand sagt, Johannes, du musst doch nicht jeden Tag so lang beten, würde ich sagen, ja, das ist mir schon klar, dass ich das nicht muss, aber ich will, ja. Ich meine, ich muss ja auch nicht, ich muss mir auch keinen schönen Sonnenuntergang anschauen oder ich muss mir keinen schönen Wein einschenken und den genießen. Hey, aber ich will, weil es super lecker ist und lange beten ist auch super lecker. Okay, das war auch schon der längste Punkt, das war der erste von 10. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen flotter machen hier, ja. Zweiter Punkt ist, den mache ich jetzt ganz schnell. Erster Punkt, länger ist besser. Zweiter Punkt, ein fester Ablauf hilft. Ich würde dir empfehlen, mach dir einen festen Ablauf, wie du deine Gebetszeit gestaltest. Für mich war das mal echt am Anfang von meinem Leben mit Gott eine super Erfahrung, als ich das einfach nur festgelegt habe. Als ich so gesagt habe, okay, am Anfang bitte ich Jesus immer um Vergebung für das, was alles schrottig gelaufen ist heute. Also ich brauche da schon auch mindestens 5 Minuten dafür. Wenn du ein bisschen heiliger bist, brauchst du trotzdem 3 Minuten, okay? Also, erstmal so Reinigungsding, ja? Also ich bitte Gott um Vergebung. Und dann bringe ich ihm, wofür ich dankbar bin. Und dann bringe ich ihm meine ganzen Bitten. Und dann lese ich ihm einen Psalm vor. Und dann denke ich über den Psalm nach und genieße einfach seine Gegenwart. Okay? Das ist so ein Ablauf. Wenn du dir so einen Ablauf machst, dann ist es total easy, mindestens eine halbe Stunde zu beten. Weil das ist total entspannend. Jo, dritter Punkt, eine feste Zeit ist hilfreich. Ich weiß auch wieder nicht, wie es bei dir ist, aber meine Tage, die sind oft voll chaotisch, da kommt immer was dazwischen. Manche Leute sagen, hey, ich kann mir meine Gebetszeit nicht so planen, weil meine Tage sind so unregelmäßig. Ich würde dir sagen, ey, wenn deine Tage unregelmäßig sind, gerade dann ist es wichtig, deine Gebetszeit einzuplanen. Weil, kennst du das? Wenn bei mir die Tage unregelmäßig sind, dann vergesse ich meistens die Sachen zu machen, die wichtig sind. Ich vergesse zum Beispiel nie, am Abend noch ein bisschen im Internet rumzusurfen und sinnlose Homepages anzuschauen. Komischerweise habe ich dazu immer Zeit. Aber es gibt so andere Dinge, die ich immer aufschiebe. Ja? Und diese Dinge, die ich immer aufschiebe, die kommen nur dann nicht zu kurz, wenn ich sie mir vorher einplane. Ja? Deswegen für Chaoten wie dich und mich, wenn die Tage unregelmäßig sind und jeden Tag was anderes dazwischen kommt, ist es total wichtig, sich seine Zeit zu planen, wann man beten will. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt heißt so, wenn es nicht geht, werde kreativ. Jeder hat mal Gebetszeiten, die sind einfach grauenvoll. Ja, sind wir mal ehrlich, das ist völlig normal, dass es manchmal einfach voll langweilig ist. Und ich würde dir empfehlen, wenn es echt mal grauenvoll ist, dann werd kreativ und probier mit Gott was Neues aus. Es ist nicht verboten, wenn eine Gebetszeit voll schrecklich ist, dass du mal einen guten Kaffee machst, eine Lobpreis-CD reinlegst und dich auf die Couch legst und einfach versuchst, der Lobpreis-CD zuzuhören. Das ist vielleicht nicht die optimale Form zu beten, aber es geht schon mal. Weißt du, bevor du dich voll stresst, bevor es überhaupt nicht mehr geht, kannst du mal sowas machen. Oder mir hilft es manchmal, wenn ich mich überhaupt nicht konzentrieren kann, dass ich halt in der Bibel lese, dass ich mir irgendwas durchlese. Oder, dass ich so ein Gebetstagebuch mache. Ich schreibe dann so rein. Ja, lieber Gott, bla bla bla. Oder, ich gehe im Park spazieren und bete dabei in Sprachen. Oder, ja, keine Ahnung. Weißt schon? Werd kreativ. Ich sag jetzt nichts mehr, dann bist du nicht kreativ. Ich schreibe manchmal ein Lied, wenn meine Gebetszeiten schlecht sind. Das alle Lieder, die ich geschrieben habe, die sind entstanden, weil meine Gebetszeiten schlecht waren. Deswegen habe ich so viele Lieder geschrieben. Nein, Quatsch. Aber also werd kreativ, lass dir was einfallen. So, das war der vierte Punkt. Fünfter Punkt, der ist total kurz. Ablenkungen sind nicht schlimm. Ja? Nochmal. Ablenkungen sind nicht schlimm. Jeder Mensch, der betet, hat früher oder später mit Ablenkungen zu tun. Es ist völlig, völlig, völlig normal, dass in deinem Kopf aller möglichen Müll rumschwirrt. Wenn du weniger Müll haben willst, der in deinen Gebetszeiten rumschwirrt, ja, tu weniger Müll in deinen Kopf rein, so durch Fernsehen und Internet und Medien und Zeug, dann kommt auch weniger raus, wenn du betest, ja. Aber auch unabhängig davon, auch weil ich habe überhaupt keinen Fernseher, aber ich bin trotzdem oft abgelenkt. Das ist einfach normal, gewöhn dich dran. Punkt. Das war der fünfte Punkt. Sechster Punkt, du kannst dir eine Fürbitteliste machen. Das ist jetzt einfach nur so eine Idee, aber es gibt eigentlich echt viele, viele, viele Dinge in der Welt, für die es sich zu beten lohnt. Das fängt schon mal in deiner Umgebung an, ja? An deinem Arbeitsplatz oder in deiner Klasse oder deiner Familie gibt es sicherlich alle möglichen Sachen, die wo es sich echt lohnen würde, dafür zu beten. Schreib dir die auf. Oder wenn du irgendwo liest in der Zeitung, dass irgendwo auf der Welt was Schlimmes passiert, sag nicht nur, oh, ist das aber schlimm, die armen Menschen, weil damit hilfst du noch niemandem. Sondern schreib dir das auf deine Fürbitteliste und verpflichte dich dazu, jeden Tag für die Situation im Sudan zu beten. Oder für einen Bürgerkrieg, von dem du gehört hast. Ja? Oder für irgendwas, was in der Politik gerade passiert. Fang an zu beten, mach dir eine Fürbitteliste. Das war Punkt 1, 2, 3, 4, 6 war das schon. Punkt 6. So, Punkt 7. Ich würde dir empfehlen, erneuere jeden Tag deine Sorgenübergabe. Wenn du Basic gemacht hast, dann kennst du das von dem Heft, dass du einen Sorgeübergabevertrag machst, dass du Gott deine Sorgen übergibst. Ich weiß auch wieder nicht, wie es dir geht, aber ich bin Mensch, ich mache mir ziemlich viele Sorgen. Ich denke mir ständig, ey, was ist jetzt morgen, was muss ich noch alles machen und oh, hoffentlich geht das gut und das müssen wir noch bla bla bla. Es ist sowas Cooles, sowas Entspannendes, sowas Relaxendes, wenn ich Gott meine Sorgen übergeben darf. Wenn ich sagen kann, oh Gott, schau mal, hier sind meine ganzen Sorgen, ich übergebe sie dir. Oh, das tut so gut. Ich mache das jeden Tag. Ich würde es auch empfehlen, jeden Tag zu machen. Weil, weißt du, Sorgen mit sich rumschleppen, das macht meiner Erfahrung nach gar nicht so viel Spaß. Ja, das ist eigentlich gar nicht so cool. So, achter Punkt. Ich würde auch empfehlen, dass du dich jeden Tag zum Danken entscheidest. Wenn du ein Mensch bist, der manchmal schlecht drauf ist, dann ist das echt ein Geheimtipp. Und ich darf dir mal einen Geheimtipp von meinem Leben verraten. Ich bin nämlich ein Mensch, der manchmal schlecht drauf ist. Entscheide dich zu danken und es haut voll rein. Also das habe ich das erste Mal vor 10 Jahren oder 12 Jahren ausprobiert und es funktioniert noch immer voll. Heute Morgen das letzte Mal, wie schon gesagt, meine Gebetszeit war nicht so prickelnd und es war ein bisschen müde. Und ich habe einfach angefangen zu danken, weißt du, ich habe angefangen zu danken, dass wir so eine coole Wohnung hier haben und dass ich schön tolle Familie habe, tolle Kinder, tolle Frau und habe mich so durchgedankt durch mein Leben. Das ist echt super, weil erstens vergeht dadurch Zeit, ist ein blöder Witz, aber nein, also mach mal ein Gebet, man hat sich vorgenommen eine Zeit lang zu beten und es fällt einem nichts mehr ein. Fang einfach an zu danken, dadurch vergeht Zeit, aber es vergeht nicht nur Zeit, sondern dein Blick verändert sich auch und du wirst hoffnungsvoller und fröhlicher. Und deine Dankbarkeit, die wird größer, je mehr du dankst. Ja. Also, danken. Neunter Punkt. Ich würde empfehlen, geh nie in eine Gebetszeit ohne Bibel. Ich habe schon mal den Satz gesagt, lieber nackt aus dem Haus als ohne Bibel. Das stimmt, aber auch lieber nur mit einem Bein in die Hölle als ohne Bibel ins Gebetszimmer. Nein, Quatsch. Lieber mit einem Auge in die Pfütze steigen als ohne Kopf zu Hause sein. Nein, also jetzt weiß ich, was gut ist. Lieber mit Bibel in Gebetsraum gehen als ohne Bibel. Okay? Das ist gut. Lieber mit Bibel als ohne. Warum? Weil erstens, wenn du abgelenkt bist und dir voll langweilig ist, kannst du einfach Bibel aufschlagen. Also ich würde dir nicht empfehlen, lieber Gott, bitte sprich zu mir und dann schlägst du irgendwie auf, weil dann kommt meistens Makkabäer-Buch raus, wo irgendwelche Elefanten umgebracht werden. Und also zu mir spricht es nicht. Vielleicht zu dir. Nein, aber du kannst zum Beispiel Psalmen aufschlagen. Psalmen sind eigentlich Gebete in der Bibel. Und du kannst ein paar lesen. Ja, vergeht auch Zeit und macht voll Spaß und ist auch gesund. So, ich glaube, ich muss zum Ende kommen hier. Mir fällt nur noch Quatsch ein. So, letzter Punkt. Also beten mit Bibel ist immer gut, neunter Punkt. Letzter Punkt, zehnter Punkt ist, wenn das Sinn für dich macht, wenn du dir denkst, hey, das hört sich ganz gut an mit dem Beten, dann würde ich dir empfehlen, probier das mal einen Monat lang aus. Einen Monat lang. Probier es nicht nur einen Tag lang aus. Und wenn du morgen Liebeskummer hast oder morgen sonst was Blödes passiert oder so, dann bist du völlig frustriert. Probier es einen Monat lang aus. Und wenn es einen Monat lang nicht funktioniert, ja, dann kannst du sagen, es funktioniert echt nicht. Aber versuch es nicht nur einen Tag lang aus. Und ich garantiere dir, du ziehst es einen Monat lang durch. Eine feste Zeit am Tag. Ey, ich sag dir, mit deinem Leben wird sich was verändern. So, Ende. Ende im Gelände. Das war Punkt 2 von insgesamt 5 Punkten, was für Nachfolge Jesu voll wichtig ist. Und ich wiederhole die 10 Punkte nochmal im absolut rasanten Schnelltempo. Erstens, länger ist besser. Zweitens, ein fester Ablauf hilft. Drittens, eine feste Zeit am Tag ist gut. Viertens, wenn gar nichts geht, werde kreativ. Fünftens, Ablenkungen sind nicht schlimm. Sechstens, mach dir eine Fürbitteliste. Siebtens, mach eine Sorgeübergabe. Achtens, Entscheidung zum Danken ist super gegen Niedergeschlagenheit. Neuntens, geh immer mit der Bibel zum Beten. Und zehntens, versuch das ganze Ding für einen Monat. Und das war's wieder mal. Und ich bete noch kurz für euch. Bitte segne alle, die zugehört haben, Jesus, dass sie... Ach komm, mir fällt heute nur Müll ein, ich kann nicht gescheit beten. Du betest selber für dich, okay? Also hörst jetzt Podcast zu Ende und dann betest du selber für dich, das ist besser, da kommt mehr dabei raus. Ich wünsche euch einen schönen Sommer noch, schöne Sommerzeit und bis nächste Mal, wenn es wieder heißt Basic Podcast. Alles Gute, viele Küsse, viel Segen und schöne Zeit aus Augsburg, euer Johannes. Pfiat die!